Letzte Woche habe ich mit einem Bild geendet und zwar habe ich diesen Smart hier an die Wand geworfen und der Smart präsentiert dein Leben, Christus in uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es hier gegangen ist, wie ist das Bild nachgegangen in der Woche, weil Gott wirklich in uns und mit uns ist. Und ich glaube wirklich, dass Gottes Gegenwart alles in unserem Leben verändern kann. Aber vielleicht nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Ich möchte heute auch wieder über Veränderungen am Leben sprechen, aber ein Aspekt, der nicht ganz so populär ist, würde ich sagen, den wirst du nicht in der Zeitung finden, über den predigen wir auch nicht dauernd. Aber Paulus stellt uns den vor im 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Und es ist ein wunderbares, ungewöhnliches Versprechen, was ihr alle liebt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du es liebst, so in der Bibel zu wühlen, dann könnte heute dein Tag sein. Wenn du sagst, oh, Bibel studieren ist eher für mich so herausfordernd, dann hoffe ich, dass ich dich heute dafür gewinnen kann, denn es ist mehr ein Bibelstudium als eine Predigt. Ich möchte mit euch Vers für Vers den Text angucken und ganz zum Schluss nehme ich dann zwei Aspekte, die ich nochmal beleuchten möchte. Was mache ich als erstes? Natürlich euch in den Hintergrund reinnehmen von dem Korintherbrief. Paulus hat ihn geschrieben und Paulus war nicht irgendwer, sondern Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet und er war sowas wie der geistliche Papa. Und er macht sich richtig Sorgen um den Zustand der Gemeinde. In der Lukas-Gemeinde wäre das vielleicht so ein bisschen Hans-Peter Pache, der war lange leitender Pastor. Und wenn der hört, boah, in der Lukas-Gemeinde wird schwierig, dann weiß ich, der wird sich richtig Sorgen machen. Und das macht Paulus auch. Und er schreibt zwei Briefe, das ist der zweite. Und er kommt nochmal auf diesen Punkt zu sprechen, weil er ihn so bewegt. Die Situation ist wie folgt. Da sind neue geistliche Leiter, die in der Gemeinde aufschlagen. Gab es bei uns ja auch. Hans-Peter war weg und dann kam Rüdiger und Matthias, und ich bin da. Genauso war das in Korinth auch. Das war auch nicht ungewöhnlich. Man besuchte sich zu der Zeit. Es gab Wanderprediger, die einfach von einer Gemeinde zur nächsten Gemeinde zogen. Man blieb auch mal ein paar Wochen, ein paar Monate oder vielleicht auch Jahre, so wie Paulus das gemacht hat. Das Problem an diesen Leitern war, dass sie das Evangelium verdrehten. Und ein Aspekt davon war, dass sie überzeugt waren, dass all die Segnungen, die wir mal im Himmel erleben werden, heute schon verfügbar sind. Das heißt, wenn ich im Himmel einmal heil sein werde, bin ich auch jetzt geheilt. Wenn ich im Himmel einmal reich und gesegnet sein werde, dann bin ich auch hier reich und gesegnet. Wenn ihr das Leben von Paulus kennt, dann wird man relativ schnell merken, das sind zwei Pole, die hier aufeinandertreffen. Und das sehen wir auch in dem Brief. Die zweite Herausforderung von denen war, dass sie ihre Autorität ganz klar von Gott in Anspruch nahmen. Also die waren nicht irgendwie, ne, sondern die waren autorisiert von Gott. Wenn die, und das kennt ihr vielleicht auch, auf die Bühne traten, dann war es nicht, ich empfinde, ich habe einen Eindruck, sondern Gott hat mir gesagt. Und das finde ich total unangenehm, weil das bringt dich in Spot richtig oder falsch. Stell dir vor, ich komme auf dich zu und sage, Jonathan, bist schon verheiratet, kann ich machen. Ne? Du sollst die und die Person heiraten, das hat mir Gott gesagt. Da gibt's nur richtig oder falsch. Ne? Und das habe ich tatsächlich schon erlebt, also dass Leute das gemacht haben. Die Antwort darauf kannst du humorvoll sagen, ich glaube, da wird Gott auch zu mir persönlich reden. Aber es ist unangenehm, wenn so Leute auftreten. Und das soll euch so ein bisschen hineinnehmen in die Situation der Korinther. Dabei waren die Leiter durchaus begabt. Also steht nicht alles im Text. Ich habe es ein bisschen, gebe ich zu, ausgeschmückt. Ich stelle mir die Leiter so vor, selbstbewusst. Wahrscheinlich jung und dynamisch, eloquent, rhetorisch begabt, weil sie sagen auch, Paulus wäre jetzt nicht so begabt. Und anders als Paulus sind sie im vollzeitlichen Dienst. Paulus war ja Zeltmacher noch, hat sein Geld damit verdient nebenbei. Und die waren voll gesponsert von der Gemeinde oder hatten persönliche Sponsoren. Und was die besonders ausmachte, die hatten jede Woche einen Traum, eine Vision. Also übernatürliche Dinge waren da regelmäßig sozusagen aktuell. Und die haben ja fröhlich kommuniziert. Sie machen Werbung für sich selbst und ihr ahnt es schon, Stimmung gegen Paulus. Und sie hinterfragen die Autorität von Paulus, so nach dem Motto, wer ist Paulus? Freunde, habt ihr mal überlegt, der arbeitet als Zeltmacher. Zeltmacher ist jetzt nicht so der Job, ne? Jetzt denk an die Segenstrukturen, die im Kopf hatten, ne? Zeltmacher, ey, wer wirklich gesegnet ist, der hat einen guten Job, ne? Aber der hat mindestens studiert. Ich habe mal so sinnbildlich überlegt, wie könnte das aussehen? Paulus fährt mit einem alten, verbeulten Skoda Fabia auf den Hof, wenn er uns besucht. Ey, was ist das? Mercedes, BMW muss doch mindestens drin sein. Und dann erlebt dieser Paulus dauernd auch noch Verfolgung und Bedrängnisse. Sieht so eine Lebensspur Gottes in meinem Leben aus? Für die auf keinen Fall. Der ist ja überall und nirgends unterwegs, hat nicht mal eine Homebase. Und habt ihr seine letzte Predigt im Kopf? Die war rhetorisch, also katastrophal. Und indirekt sagen sie aus, Paulus, deine Zeit ist vorbei. Und wessen Zeit ist angebrochen? Ja, unsere Zeit, ne? Und Paulus macht sich richtig Sorgen um die Gemeinde in Korinth. Und er sagt relativ klar, folgt ihnen nicht in den zwei Briefen. Und in Kapitel 11 sagt er ironisch, oder nennt sie die Superapostel. Und wenn man aufs Griechische zurückgeht, und ich mag das, bezeichnet er sie als Hyperapostel. Und ich finde das ein bisschen witzig, weil das heutige Wort Hype, ne, kommt auch von dem gleichen Wort, das Paulus hier benutzt, Hyper, nach dem Motto, es gibt einen großen Hype um die Apostel, oder die sich Apostel nennen, in Korinth. Für Paulus selbst ist es keine einfache Situation, weil es geht ja nicht um Theologie, es geht um ihn selbst. Also er wird in Frage gestellt, seine Autorität als Apostel. Und wir werden gleich sehen, er greift auf eine ungewöhnliche Verteidigungsstrategie zurück. Und man merkt schnell, dass es ihm sichtlich unangenehm, sich so zu verteidigen. Normalerweise lese ich den Text in einem Stück durch. Heute gehen wir tatsächlich Vers für Vers, also Stück für Stück. Vers 1. Was sagt Paulus dazu? Diese Angeberei ist dumm. Aber lass mich fortfahren. Lass mich von euch, von den Visionen, Offenbarungen erzählen, die ich vom Herrn empfangen habe. Das Startstatement ist ja schon mal gut, ne? Diese Angeberei, das Auftreten dieser Hyperapostel ist dumm. Ist Paulus peinlich, sich auf das Niveau dieser Superapostel zu begeben? Er findet es geistlich unreif, nutzlos, nicht hilfreich. Aber er sieht keine andere Möglichkeit und sagt, okay, wenn ihr es wollt, kann ich auch von meinen übernatürlichen Erfahrungen berichten. Und die haben es in sich. Wir lesen mal Vers 2 bis 4 und versucht mal zu beobachten, wie Paulus seine Erfahrungen schildert. Und stellt euch parallel vor, wie wahrscheinlich die Hyperapostel ihre Erfahrungen geschildert haben. Ich kenne einen Menschen. Paulus spricht von sich selbst in dritten Person. Er meint natürlich sich. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, er ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Was ist denn das für ein Kurzbericht? Also, ich kenne einen Menschen. Man merkt, Paulus, es ist unangenehm, über die Situation zu sprechen. Und es geht ihm nicht um sich selbst. Das macht er gleich am Anfang klar. Er ist nicht die zentrale Person der Geschichte. Wenn du genau hinguckst, merkst du auch, er bleibt unspezifisch und die Geschichte hört sich wirklich unspektakulär an. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb deines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Was ist denn das für eine Story? Und ich glaube, wir müssten die Geschichte von den Hyperaposteln hören, um zu verstehen, hier gibt es einen riesen Kontrast. Die haben alles ausgeschmückt und er stellt ganz sachlich dar, was er erlebt hat. Allerdings gab es einen Punkt, den wir nicht verstehen, der damals sofort was ausgelöst hat. Und zwar lesen wir, er in den dritten Himmel aufgehoben wurde und ins Paradies versetzt. Und damals hatte man so eine Rangfolge von verschiedenen Himmeln vor Augen. Also der erste Himmel wurde der blaue Himmel genannt, es ging um Atmosphäre und Wolken. Der zweite Himmel, der Sternenhimmel, Sonne, Mond und Sterne. Und der dritte Himmel, der Bereich, wo Gott wohnt, Gottes Thron, das eigentliche himmlische Heiligtum. Was Paulus indirekt aussagt, ohne es genau zu schildern, Freunde, ich bin in den Himmel versetzt worden, ich bin Gott begegnet. Und wer Paulus seine Bekehrungsgeschichte kennt, die war schon relativ spektakulär, die muss die noch getoppt haben. Und ich stelle mir das so vor, der Brief wurde ja vorgelesen in der Gemeinde, dass wir diesen Teil vorgelesen haben, dritte Himmel, Paradies. Na, welche Frage hast du dann? Wie sieht denn Gottes Thron aus? Hast du Gott gesehen? Und wie sehen die Engel aus? Und ich gehe davon aus, dass die Hyperapostel das alles richtig breit getreten haben. Und Paulus, der geht überhaupt nicht drauf ein. Da kommt einfach nichts mehr. Er lässt sich, kann man sagen, auf diesen Wettbewerb, wer hat mehr mit Gott erlebt, nicht ein. Aber er weist die Korinther liebevoll darauf hin, dass auch er eine Gottesbegegnung hatte. Und nicht irgendwie, sondern im dritten Himmel im Paradies. Er war in Gottes Gegenwart. In Vers 5 lesen wir, das ist eine Erfahrung, mit der man zu Recht angeben könnte. Also die muss gigantisch gewesen sein. Doch ich werde es nicht tun, ich bin nur stolz auf meine Schwäche. Was ist das? Ich habe den Text ja mehrfach gelesen. Ne? Das kommt plötzlich aus dem Off, sagt da, wisst ihr, wenn ich mich rühme, wenn eine andere übersetze, dann rühme ich mich meiner Schwäche. Also ganz klar, hier haben wir die Stärke der Hyperapostel und das ist ja, was sie kritisieren, dass der liebe Paulus schwach ist. Und Paulus sagt, wenn ich mich rühme, dann wegen meiner Schwäche. Erklärt das später. Erstmal geht er zum anderen Punkt über, Vers 6 und 7. Ich hätte viele Gründe, stolz zu sein und es wäre absolut kein Unsinn. Also da gibt es noch mehr, was Paulus erlebt hat. Doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht. Obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe. Scheinbar gab es da noch mehr göttliche Offenbarungen. Und was Paulus macht, er gibt der Gemeinde in Korinth eine Definition von geistlich reifen Leitern. Worauf sollen sie schauen? Nicht auf Visionen, nicht auf Gotteserfahrung, sondern die Frage ist, stimmt Leben und Verkündigung der Prediger überein? Und wenn du geistlich reife Menschen suchst, das müssen ja nicht nur Vollzeitler sein, dann ist die Frage, stimmt das, was sie sagen und das, was sie leben, stimmt das überein? Weil geistliche Offenbarungen sollten sich im Lebensstil widerspiegeln. Das heißt, wenn du sagst, ich erlebe Gott hier und ich erlebe ihn da, dann ist die Frage, wie sieht dein Charakter aus? Wie sieht Transparenz dein Leben aus? Integrität, Liebe zu Menschen, Heiligkeit, Gottesfurcht. Wenn du Gott begegnest, sollten diese Merkmale automatisch in deinem Leben wirksam werden. Das heißt, du musst nicht drüber reden, sagt Paulus, es muss sichtbar werden. Und indirekt sagt er auch, liebe Korinther, schaut euch da einfach mal um, eure geistlichen Leiter. Und wir lassen mal alle Träume und Visionen weg. Und was wirklich relevant ist, ist das Leben und die Worte, die sagen, passt das überein? Aber Paulus tut nicht so, als ob er nicht das kennt, dass man stolz oder überheblich werden könnte. Sondern er wird total ehrlich am nächsten Punkt. Vers 7b bis 10. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält, mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Wieder macht Paulus was Ungewöhnliches. Er stellt jetzt die Gotteserfahrung der Dornerfahrung gegenüber. Jetzt die Frage, was meint Paulus mit der Dornerfahrung? Ich lese nochmal Vers 7. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält, mich daran hindert, überheblich zu werden. Ist ja auch so ein bisschen kryptisch, ne? Was meint denn Paulus damit? Das Wort quälen können wir auch übersetzen mit entmutigen, den Wind aus den Segeln nehmen oder Luft rauslassen. Also irgendwie, irgendwas hindert Paulus, macht ihn zu schaffen, entmutigt ihn und er sieht trotz Gebet keine Veränderung in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das durchaus. Worum geht's? Das wissen wir nicht genau. Manche Ausleger meinen, Paulus hatte Augenleiden. Manche sagen, er hatte vielleicht Epilepsie. Aber eigentlich ist uns das unbekannt. Und was macht Paulus? Klassisch Paulus. Er merkt das. Er sieht das Problem in seinem Leben. Er sagt, okay, beten. Und ich würde vielleicht so, du auch, dann betet man ein Stoßgebet so, ne? Ey, wenn Paulus gebetet hat, er hat richtig gebetet. Er hat gebetet, gefastet, der ist all in gegangen. Und jedes Mal hat er die gleiche Antwort gehört. Beim ersten Mal, kann ich mir vorstellen, war so, betet, fastet, lass dir meine Gnade genügen. Okay, vielleicht habe ich mich einfach verhört. Das ist ein echtes Problem in meinem Leben. Kann ja nicht sein, dass Gott sagt, lass dir meine Gnade genügen. Was ist denn das? Er betet nochmal. Beten, fasten. Da hört er doch tatsächlich nochmal, lass dir meine Gnade genügen, da meine Kraft den Schwachen möchte. Ich denke da nur zur Sicherheit. Das ist nicht das, was Paulus erwartet hat. Ich bete nochmal. Er betet also nochmal. Er fastet vielleicht. Und tatsächlich, er kriegt den gleichen Bibelvers nochmal. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Gott reagieren kann, wenn wir herausgefordert werden. Wenn wir merken, da ist so ein Pfahl im Fleisch, wie es auch genannt wird. Entweder Gott entfernt die Last, oder stärkt die Schultern, die die Lasten tragen. Anstatt den Stachel wegzunehmen, entzieht sich Gott bei Paulus, die Schultern zu stärken. Ich glaube, das hat Paulus sich nicht gewünscht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne? Also meine Antwort ist relativ klar. Ich bete und ich wünsche mir, dass das Problem weg ist. Ist doch klar. Gott hört doch Gebet, oder? Bei Paulus ist das Problem immer noch da. Aber das Erstaunliche geschieht, Paulus erlebt, wie Gottes Kraft gerade durch seine Schwachheit zum Tragen kommt. Vers 9b. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Die Elberfelder Bibel übersetzt, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen. Sehr gerne. Puh. Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also Paulus erlebt, in dieser Schwäche kommt Gottes Kraft hinein. Wörtlich können wir auch übersetzen, dass Gott sein Zelt aufschlägt in unserer Schwäche. Und das Bild habe ich geliebt in der Vorbereitung. Im Alten Testament ist das Zelt ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, gab es das Zelt der Begegnung. Und Gott sagt, ja, wir werden Momente haben, wo wir schwach sind, wo wir nicht weiterkommen, aber da möchte er sein Zelt aufschlagen. Er möchte hineinkommen. Er möchte uns begegnen. Schwachheit ist kein Makel, sondern ein Ort der Begegnung mit Gott. Paulus entdeckt, seine Schwachheiten sind die Stellen, an denen Christus bei ihm wohnt. Also besonders nahe ist. Charles Spurgeon sagt, oh ja, es muss die Schwäche des Menschen geben, die gefühlt, erkannt und beklagt wird. Sonst wird die Stärke des Sohnes Gottes niemals in uns vollendet werden. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte ein Mann Gottes werden, ich möchte reifen, ich möchte geistliche Autorität gewinnen, dann wird Gott dich im Moment der Schwäche reinführen. Geht gar nicht anders. Wenn du nur in deiner Stärke funktionierst, wie soll Gott da durchkommen? Das heißt, Paulus, seine Sicht von Schwäche verändert sich. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist und dich fragst, wie war der Typ überhaupt, der Paulus, der war total stark eigentlich. Von außen betrachtet war der mega erfolgreich, viel mit Gott erlebt. Aber seine Sicht auf Schwäche verändert sich. Vers 10. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgung und Beschimpfung, das, was die Hyperapostel ja sozusagen kritisiert haben, das ist doch nicht geistlich reif. Und er sagt ein schönes Wort, versöhnt. Ich bin versöhnt mit dem, was mir passiert, denn ich weiß, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus lernt, dass Gottes Kraft in seiner Schwäche sichtbar wird. Wenn Paulus brillant ist, wenn alles funktioniert, dann geht es nur noch um Paulus und seine Erfolge. Aber in seiner Schwachheit wird deutlich, das ist nicht Paulus, das ist Gottes Werk, nicht Gottes Leistung, dass die Gemeinde in Korinth gegründet wurde. Gott kommt durch. Und ich möchte aus dem Endurance-Kommentar zu seinem Korintherbrief euch einen Satz vorlesen. Viele von uns denken, dass echte christliche Reife darin besteht, dass wir in einen Zustand gelangen, in dem wir gewisserweise unabhängig von Gott sind. Die Idee dahinter ist, dass wir unser Handeln derart im Griff haben, dass wir uns nicht so sehr jeden Tag von Augenblick zu Augenblick auf Gott verlassen müssen. Das ist überhaupt keine christliche Reife. Gott hat absichtlich lebende Umstände in Paulus Leben geschaffen, sodass ein ständiger, totaler Abhängigkeit von Gott, Gottes Gnade und Gottes Kraft erleben würde. In seiner Schwachheit lernt Paulus, abhängig zu werden von Christus. Paulus merkt gerade da, wo er nicht mehr kann, da trägt Gott. Ich bin ja schon ein paar Jahre alt und als ich jüngerer Leiter war, war ich ziemlich selbstbewusst, würde ich sagen, auch stolz. Und merke immer mehr, boah, da gibt es so viel in meinem Leben. Mein Selbstvertrauen in mich selbst sinkt, würde ich sagen, über die Jahre. Aber mein Christusvertrauen wächst. Wenn ich zu Leuten gehe, die herausgefordert sind im Leben, was soll ich dann bringen? Meine Erfahrung? Und es gibt auch bei uns in der Gemeinde echt heftige Lebenssituationen. Was soll ich dann bringen? Ich habe nur Christus, den ich bringen kann. Nichts anderes. In den letzten beiden Versen gibt es vier Worte, die mir nochmal aufgefallen sind. Das ist bestimmt an euch vorbeigeflogen, an mir auch. Aber da kommen diese Worte von Christus und für Christus nochmal vor. Was Paulus sagt, um wen geht's? Von Christus, für Christus. Worum geht's in Lukas Gemeinde? Nicht um dich, auch nicht um mich. Auch nicht um irgendwelche Dienste oder ein nettes Haus, was irgendwie renoviert wird. Von Christus, Christus hat uns beschenkt, es ist für Christus. Paulus, sein Leben soll eine Landebahn für Christus sein. Unsere Gemeinde soll eine Landebahn sein für Jesus. Und scheinbar ist unsere Schwäche eine richtig gute Landebahn für ihn. Damit bin ich meine Bibelarbeit fertig und möchte zwei Punkte anschauen, die ich euch mitgeben möchte, die mich ermutigt haben. Das erste ist, als Nachfolger Christi gegen Gottes Erfahrung und Dornenerfahrung Hand in Hand. Ey, das war Paulus. Der hat Zeichen und Wunder gesehen, die gigantisch waren. Und der hat auch Dornenerfahrung gehabt. Ich bin mit Paulus in einem Boot. Ist das nicht gut? Hat mich ermutigt. Das ist so ein bisschen wie unsere beiden Füße, ne? Also du wirst das eine nicht ohne das andere leben. Du wirst auf jeden Fall Gottes Erfahrung machen, richtig krass Gott erleben und manchmal betest du Dinge und weg. Es funktioniert. Ich habe immer wieder Gottes Versorgung erlebt, war begeistert, wie Gott für uns als Familie gesorgt hat. Und irgendwie, Leben geht weiter. Scheinklasse, hier funktioniert das nicht, was ich hier die ganze Zeit erlebt habe. Was ist das? Schwäche. Und dann möchte Gott mit seiner Gnade reinkommen, damit du wieder Kraft kriegst. Und dann wirst du wieder im Moment erleben, im Lobpreis, boah, Gott redet zu mir und die Lukas-Gemeinde ist die beste Gemeinde überhaupt. Und dann wird es wieder im Moment ein Leben geben, wo du merkst, das kriege ich ja gar nicht hin. Warum ist denn das? Habt ihr gerade hier einen gigantischen Sieg errungen? Das ist Teil des christlichen Lebens, dass wir richtig tolle Gotteserfahrungen haben, aber auch Dornerfahrungen und die gehen Hand in Hand. Für alle, die jünger sind, ohne Dornenerfahrung wirst du Gottes Gnade in der Tiefe schwer erfahren. Hört sich jetzt ein bisschen an, oh, müssen wir das alle erleben? Ich glaube, ja. Wenn du Gottes Gnade in der Tiefe verstehen willst, brauchst du Momente, wo du dich verloren fühlst. Wo du merkst, ich krieg's nicht hin. Und dann merkst du plötzlich, Gott liebt dich trotzdem. Obwohl du es nicht hinkriegst. Und er ist da. Und ich glaube, Gnade habe ich in den Momenten zutiefst verstanden, wo ich absolut Dinge nicht gebacken gekriegt habe. Und ich hätte mich zum Mond geschossen und Gott sagt, ich bin da. Warum? Weil ich mich für dich entschieden habe. Wir glauben ja manchmal, wir sind der entscheidende Faktor. Paulus wusste relativ klar, der entscheidende Faktor ist Jesus. Deshalb konnte Paulus in Philipper 4, Vers 7 sagen, ich vermag alles durch den, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist der gleiche Paulus, der gesagt hat, lass dir meine Gnade genügen, sagt, hey, ich vermag alles durch den, der mir Kraft und Stärke gibt. Warum? Weil er einen Perspektivwechsel gehabt hat. Ich glaube, dass wir verstehen, dass Gott in unserer Schwachheit stark sein möchte, uns das frei macht. Wenn du jede Situation in deinem Leben aus dir selbst meistern möchtest, viel Spaß. Ich glaube, das wird mega herausfordernd, anstrengend. Und Paulus sagt, ich vermag alles, aber durch den, nicht durch mich, durch den, der mir Kraft und Stärke gibt, durch Jesus. Der zweite Punkt, jede Dornenerfahrung hat eine angehängte Nachricht von Gott. Eine Predigt gehört von Tim Keller und das Beispiel ist bei mir hängen geblieben. Ihr kennt ja alle E-Mails und da gibt es Anhänge, die kann man öffnen. Und in jeder Herausforderung, die du reingerätst oder wo du auch merkst, da ist wie so ein Dorn, ist ein Anhang, den du öffnen kannst. Und bei Paulus ist ja so schön, er hat dreimal gebetet, jedes Mal hat er den Anhang aufgemacht, Gnade. 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 Okay. Jetzt spulen wir mal zurück. Stell dir vor, er hätte den Anhang nicht aufgemacht. Okay, kämpfen. 10 Tage gefastet? Ich kann 14 Tage fasten. 14 Tage fasten. Immer noch nicht weg. Gibt ja auch Leute, die 40 Tage fasten, wie Jesus, ne? 40 Tage fasten. Geht immer noch nicht weg. Irgendwas muss mir im Fall sein. Bin ich der Einzige, der Probleme hat in der Lukas-Gemeinde? Also wenn Gott mich lieb hat, dann wird er doch die Situation verändern, oder? Gott, wo bist du? Ich glaube, dass wenn wir den Anhang nicht öffnen in Situationen, die richtig herausfordernd werden, dass wir die eigentliche Botschaft und die Hilfe von Gott verpassen. Und das ist Paulus ein Vorbild, der sucht Gott. Er sagt, Gott, was willst du mir sagen? Ich glaube, wenn er nicht diese Nachricht bekommen hätte, dann wäre dieser Dorn, der hätte sich entzündet drumherum. Es wäre wie ein Virus gewesen, der sich ausgebreitet hätte im ganzen Körper. Und das christliche Leben wäre kompliziert gewesen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Christen erlebt hast, der bitter geworden ist. Dinge sind im Leben passiert und du redest mit einer Person und merkst, wow, wie konnte das passieren? Die hat Jesus richtig lieb gehabt und dann merkst du, wow, das hört sich nicht gut an. Das ist einmal eine Person bitter geworden. Und ich glaube, dass wir bitter werden, wenn wir nicht zu Gott kommen mit diesen Punkten. Charles Spurgeon sagt, ohne die heiligende Kraft des Heiligen Geistes ist ein Pfahl eher dem Bösen förderlich als dem Guten. Ich lese nochmal, habt ihr nicht oben als Folie. Ohne die heiligende Kraft des Heiligen Geistes ist ein Pfahl eher dem Bösen förderlich als dem Guten. Wir werden herausgefordert, Gott zu suchen und seinen Anhang, so nenne ich das einfach. Und das wollen wir jetzt ganz praktisch machen in der Lobpreiszeit. Aber ich möchte dich auch ermutigen, in der nächsten Woche, wie funktioniert das? Den ersten Punkt habe ich aufgeschrieben, ehrlich werden. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo in Schwachheit stark sein sehr unpopulär ist. Wir reden eigentlich ungern über unsere Schwächen, ich inklusive. Alles gut? Hast du mal überlegt, alles gut, was das für eine blöde Frage ist? Alles gut? Wenn du mich das fragst, entweder ich habe keinen Bock richtig zu antworten, sage ich ja. Oder ich sage, nee, bei mir ist nie alles gut. Aber hier gibt es immer unterschiedliche Bereiche. Wie wär's, wenn wir heute nach dem Gottesdienst einfach mal fragen, wie geht's dir? Und vielleicht mal Zeit nehmen, zuzuhören. Und dann musst du jetzt nicht jedem dein Leben öffnen, aber vielleicht gibt es ja Freunde hier und heute ist dein Moment, mal eine Tür in deinem Herzen aufzumachen und einfach ehrlich zu werden. Was kann dieser Dorn sein? Der kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann wirklich sein, dass du krank bist. Kann eine Lebenssituation sein, die sich einfach nicht verändert. möchte noch rein in meinem Leben. Werdet ihr wahrscheinlich nicht glauben, aber eine Dornenerfahrung für mich in Predigtvorbereitung. Ich kann super Beerdigungen vorbereiten und ich kann auch ganz gut Trauungen vorbereiten und Andachten und Seniorengottesdienste. Aber fast jede Predigt ist für mich ein Kampf. Ich glaube, Rüdiger kannst du morgens wecken und sagen, heute 30 Minuten Predigt. Irgendwas Gutes kommt da schon mal raus. Also ich glaube auch, der Heilige Geist würde mir irgendwas geben. Aber ich wäre mega herausgefordert. In den Vorbereitungen geht es mir meistens so. Ich fange an, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn man eine Predigt gut zuhört, dann weiß mein Kopf ist manchmal wie ein Flipper. Also ich fütter meinen Kopf mit Informationen, dann habe ich dann einen Flipper über den Predigttext. Wer genau hinhört, der wird auch wissen, dass ich manchmal Probleme habe, meine Predigt zu strukturieren. Und das weiß ich. Ich probiere daran zu arbeiten. Aber ich bin ja schon ein paar Jahre alt, ne? Aber dafür, jedes Mal, wenn wir hier beten und ich predige, ist ja nicht so häufig, ich bete mal, Herr, ich brauche dich. Ich krieg das nicht alleine hin. Hat sich nicht geändert? Wird sich vielleicht auch nicht verändern. Ich möchte noch zwei kleine Geschichten erzählen von einem Mann in der Gemeinde, der hatte wirklich ein richtiges, eine Herausforderung. Ich sage nicht, was es ist, es ist zu persönlich. Er ist auch schon zum Herrn gegangen. Von der, die ihn kennen, können jetzt gleich an ihm denken. Er hatte ein richtiges Problem in seinem Leben. Und man würde denken, das wird sich doch jetzt mal irgendwann lösen. Das hat sich sein ganzes Leben lang nicht gelöst. Ich kannte ihn bis zum Schluss. Hat er dagegen gekämpft. Und war für mich ein Vorbild in, wie kann ich in Schwachheit stark sein? Und dann möchte ich noch euch meine Heldin vorstellen. 97 Jahre alt. Er wollte ich eigentlich gestern noch besuchen, um ein Video zu drehen. Ilse Schewe wohnt hinter einem Neulendorfplatz, kleine Wohnung, Seniorenheim. Größeren Abständen besuche ich sie. Und die ist inzwischen so alt, dass sie eigentlich fast nur noch in ihrer Wohnung ist. Und letzte Woche hatte ich ja über den Smart gepredigt, wenn euch erinnert, ne? Sie ist mit Gott in ihrem Smart. Und ihr Leben ist überschaubarer geworden. Und eine Herausforderung, ein Dorn in ihrem Fleisch, ist ihr Körper ganz offensichtlich. Das geht alles nicht mehr so. Wenn du mit ihr redest, die ist immer happy. Die ist immer dankbar. Und dann sagt sie Folgendes, und ich hoffe, ich bringe es rüber. Du Klaus, wenn ich einkaufen möchte, smart, dann frage ich Gott, Gott, ist heute ein guter Tag, einkaufen zu gehen? Und manchmal sagt er ja, und manchmal sagt er nein. Und dann weiß sie ganz genau, dieser ist ja nicht so ein langer Weg zum Supermarkt, ne? Dass es da die Gehsteine gibt in Berlin, ihr kennt ja Berlin, ne? Uneben. Das ist jemand, der halt 97 ist, eine richtige Herausforderung, dass man nicht stolpert. Dann sagt sie, du Klaus, dann bin ich mit Gott unterwegs und Gott muss mir helfen, das hinzukriegen. Und dann geht sie ihre kleine Runde. Ja, da ist ein Pfahl im Fleisch, der wird sich auch nicht mehr ändern. Und sie könnte meckern. Ich komme nicht mehr raus aus der Wohnung. Alles ist schwierig, die Welt ist blöd. Aber ich komme immer inspiriert von ihr, weil sie einfach in dem Gott erlebt. Und sie hat sich versöhnt, was wir von Paulus lesen, mit ihrer Schwäche. Und sie hört auf Gott. Sie kriegt den Download mit. Heute kannst du gehen. In der Lobpreiszeit kannst du einfach gleich ehrlich werden. Und mein Vorschlag ist, dass wir auch Gott suchen und einfach probieren, auf ihn zu hören. Gott, was möchtest du mir für die Situation mitgeben? Vielleicht kommt dir ein Bibelvers in den Kopf, den Gott dir geben möchte als Verheißung, vielleicht eine biblische Geschichte, vielleicht hast du ein Bild, ich weiß nicht was, aber ich bin überzeugt, Gott möchte mit dir kommunizieren. Ich glaube, Paulus hat auch mit guten Freunden gesprochen. Also es ist super, direkt zu reden, aber da gibt es auch die Ebene einfach, mit Freunden über die Herausforderungen zu reden. Und vielleicht wird man dann mit Freunden manches überwinden, aber auch merken, mit Freunden, Unterstützung ist trotzdem challenging. Wir haben nicht so viele Beta-Montagen, weil Sommerferien sind. Von daher wird es kein Gebetsteam geben oder keine Gebetsteams. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr gute Freunde habt und ihr merkt, ihr wollt für euch beten lassen, dann dreht euch einfach um oder geht kurz zu einem Freund, ihr dürft das, habt meine Erlaubnis aufzustehen. lasst für euch beten. Und dann wollen wir Gott einfach einladen, in unsere Schwäche hineinzukommen und uns auf ihn zu werfen. All eure Sorgen werft auf ihn. Ich möchte beten, lasst uns so aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt da bist und dass du jede Lebenssituation kennst. Du kennst den, denen es richtig gut geht, kennst die, die irgendwie gerade so überleben. Und ich möchte beten, dass du einfach zu uns redest in den nächsten Minuten, dass du uns Bibelverse schenkst, dass wir irgendwie innere Bilder haben, dass wir einfach deine Liebe spüren und merken, du bist da mitten in unseren Herausforderungen, mitten in unseren Schwächen. Und wir wollen ganz simpel dieses Gebet sprechen: Komm, Heiliger Geist. Komm und begegne uns heute Morgen. Amen.